Man muss sich also klare Aussage verabschieden von der Vorstellung, dass es einen personalen Gott gibt, der zugleich allmächtig, allwissend und allgütig ist.
Natürlich die Frage auftaucht, aber sie lässt sich halt eben nicht rational in einer schlüssigen, vollständigen, wie du es ja auch gerade betont hast, logischen und in sich stringenten Form bearbeiten.
Doppelblick. Streitfragen aus christlicher und humanistischer Perspektive. Es diskutieren der Physiker Helmut Fink und der Theologe Frank Vogelsang.
Hallo Helmut.
Hallo Frank, welche Frage hast du uns denn für heute mitgebracht?
Ich habe eine sehr klassische Frage mitgebracht. Widerlegt das Leid der Welt die Existenz Gottes? Die klassische Theodizee-Frage.
Oh ja.
Wie stehst du zu dieser Frage? Wie beantwortest du sie?
Also die Frage freut mich, denn in der Tat, sie ist nicht nur altehrwürdig, sondern auch der Sache nach sehr berechtigt, sehr wichtig und ich kann sie klar beantworten. Ja, das ist eine Widerlegung. Jedenfalls, wenn man die Voraussetzungen macht, die jahrhundertelang gemacht wurden, auch in christlicher Tradition. Es war immer die Vorstellung der monotheistischen Religionen, dass es einen personalen Gott gibt, der bestimmte Eigenschaften hat, der nämlich allmächtig ist und allwissend und allgütig. Er soll also das Gute repräsentieren, den guten Willen in der Welt, und er soll aber auch die Macht der Durchsetzung haben. Das ist ja die Denkvoraussetzung des Theodizee-Problems, wie es ja schon bei Leibniz ausgeführt ist. Und daraus folgt dann einfach unmittelbar, dass man Gott für alles verantwortlich machen kann, was in der Welt passiert, dass man ihn insbesondere für das Leid in der Welt verantwortlich machen kann. Und es ist einfach eine logische Unvereinbarkeit und deswegen eine Widerlegung von Gottesbildern, die diese Voraussetzungen machen. Eine logische Unvereinbarkeit, das wusste schon der antike Philosoph Epikur, der über diese Grundsatzfragen natürlich auch nachgedacht hat und der darauf hingewiesen hat, dass wenn Gott das Leid abstellen will, aber es nicht kann, dass er dann eben nicht allmächtig ist. Wenn er es abstellen kann, aber es nicht will, dass er dann nicht allgütig ist. Und wenn er es will und kann, wieso verhindert er dann das Leid nicht? Das ist die Frage und ich glaube, darauf gibt es keine schlüssige Antwort. Und die Konsequenz ist dann einfach, wenn an der Folgerung was nicht stimmt, wenn sich eine logische Unvereinbarkeit zeigt, dass man Voraussetzungen aufgeben muss. Man muss sich also klare Aussage verabschieden von der Vorstellung, dass es einen personalen Gott gibt, der zugleich allmächtig, allwissend und allgütig ist. Das wäre meine Antwort.
Ja, du hast dich auf alte Quellen bezogen. Tatsächlich ist ja die Frage eine klassische Frage, wobei sie durchaus Konjunkturen hatte. Also zunächst würde ich nochmal darauf hinweisen wollen, dass es bestimmte Zeiten gab, in denen die Frage besonders virulent zu sein schien. Und eine dieser Zeiten ist die Aufklärungszeit gewesen. Und es war nicht von ungefähr Leibniz, der dann sich auch genau dieser Frage gewidmet hat. Mit einer für mich fragwürdigen Antwort, das nochmal in Klammern gesagt. Ich glaube, dass die Frage tatsächlich auf eine falsche Fährte führt. Man muss ja fragen, aus welcher Perspektive diese Frage gestellt wird. Also irgendwie ist das so eine Überblicksperspektive. Also da gibt es die Welt, die liegt vor mir und dann gibt es möglicherweise fragwürdig einen Gott, und dann gibt es mich als Teil in diesem Geschehen drin. Diese Perspektive ist aber nicht unsere. Wir Menschen haben diesen Überblick nicht und deswegen gibt es auch keine leicht zu formulierende Allaussage. Wir haben Einblicke in die Welt und wir können auch mit einiger Abstraktion eine ganze Menge machen, indem wir zum Beispiel Modelle über das Universum und seine Ausdehnung beschreiben. Aber das ist eben gibt es gute Gründe, das so zu sehen, nicht alles, sondern Werte haben in diesem Universum keinen Ort. Viele andere Sachen lassen sich physikalisch nicht lokalisieren. Und wenn man aber alles in den Blick nehmen will, dann schaffen wir das eben nicht. Kurzum, ich glaube, dass diese Frage und auch die Art und Weise, sie zu beantworten, sehr stark daran hängt, ob man den Optimismus hat, alles in den Blick bekommen zu können. Und Das wäre, ist auch die klassische Gottesperspektive. Also ich schaue sozusagen Gott über der Schulter und sehe dann das, was er sieht, noch mehr als was er sieht, nämlich sie ihn auch. Und dann kann ich darüber urteilen. Aber diese Perspektive haben wir nicht. Deswegen ist die sehr nachvollziehbare Frage, also gerade dann, wenn man unbegründbarem Leid begegnet, ich sag mal eine schwere Krankheit oder dergleichen, natürlich die Frage auftaucht. Aber sie lässt sich halt eben nicht rational in einer schlüssigen, vollständigen, wie du es ja auch gerade betont hast, logischen und in sich stringenten Form bearbeiten. Die biblischen Texte bearbeiten diese Frage schon, sie weichen ihr auch nicht aus, aber sie bearbeiten sie, indem sie Klage erheben. Das heißt, sie artikulieren vor Gott dieses Bedürfnis, dass das Leid aufhören soll. Sie klagen im Extrem sogar auch Gott an. Warum machst du das? Warum lässt du dieses zu? Aber sie erheben nicht den Anspruch zu sagen, da gibt es so einen Mastermind und der hat jetzt alles im Blick und sieht alles klar und deutlich und kann dann eine Entscheidung treffen. Ich glaube also, die Frage hängt sehr daran, ob man den Optimismus hat, diese Mastermind-Perspektive einzunehmen. Ich vermute, es gibt, oh nein, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt gute philosophische Gründe dafür, auch gar nicht mal theologische, philosophische Gründe, dass das nicht geht. Und dann bleiben wir in diesem vorbehaltlichen Auseinandersetzung. Das Leid der Welt ist eine ganz ernste Herausforderung, auch für die Frage nach einem gütigen Gott. Das will ich in keiner Weise in Abrede stellen, aber man kann anders als so ein logisches Denken sich auch damit auseinandersetzen, indem man zu klagen beginnt.
Ja, also in der Tat kommen Gottes Anklagen auch in der Bibel schon vor, bei Hiob etwa.
Zum Beispiel.
Aber aus meiner Sicht würde ich sagen, naja, es verbleibt aber immer innerhalb eines Glaubenskontextes und es wird die naheliegende Konsequenz nicht gezogen, nämlich das Gottesbild dann eben als nicht schlüssig zurückzuweisen. Dein Argument ist jetzt, die Perspektive in Zweifel zu ziehen, die wir als Menschen einnehmen können. Und die Bescheidenheit, die darin liegt, ist ja durchaus sympathisch. Und ich verstehe, dass du gegen das, was englischsprachige Philosophen manchmal benennen, with a God's eye, sozusagen mit dem Auge Gottes aus der Ferne alles zu überblicken und einordnen zu können. Ja, natürlich wissen wir als Menschen nicht alles. Aber was ist unsere erkenntnistheoretische Situation? Wir müssen gedankliche Konstrukte, Theorievorschläge jeder Art prüfen, um die besten und tragfähigsten herauszufinden. Und das gilt auch für weltanschauliche Vorschläge. Und dass es einen solchen allmächtigen und allgütigen Gott gibt, das ist zunächst mal ein Vorschlag, bei dem ich meine, ich muss mir als Mensch eine Meinung bilden, ob das denn plausibel ist, ob das irgendwie schlüssig wird, letztlich, ob ich damit was anfangen kann oder nicht. Und die härteste Art der Prüfung, letztlich, was immer das empirische Material ist, was immer wir beobachten, die härteste Art der Prüfung ist logische Konsistenz. Wenn was logisch schon nicht zusammenpasst, dann steckt halt irgendwo der Wurm drin und dann muss man irgendeine Voraussetzung aufgeben. Und von dieser harten Prüfung kann ich theologische Inhalte nicht ausnehmen und kann ich auch religiöse Glaubensaussagen nicht ausnehmen. Und deswegen bleibt es einfach bei diesem Argument, das ja im 19. Jahrhundert etwa der Schriftsteller Georg Büchner so schön plakativ bezeichnet hat als Fels des Atheismus. Denn, na klar, also aus dieser Zurückweisung folgt dann eben einfach die Auflösung des Problems, indem man Gottes Vorstellungen und damit auch den Glauben an einen solchen Gott aufgibt. Und der Büchner war ja ein unbequemer Geist, der wurde ja nicht alt, aber er ist ja bekannt durch Woyzeck und Lyons und Lena und den hessischen Landboden und so weiter. Kommt auch im Deutschunterricht immer vor, ich glaube bis heute. Aber was vielleicht eben nicht alle wissen, ist dieses Schlagwort der Fels des Atheismus. Das ist das Theodizee-Problem. Und ja, du kannst gerne noch mal reagieren, aber ich würde dann auch noch mal gerne meine Wahrnehmung schildern, wie im Lauf der Jahrhunderte Theologen denn reagiert haben. Denn ich sehe da ein Arsenal an Ausreden. Und ich glaube, darüber müssen wir uns auch verständigen, wie mit diesem Theodizee-Problem umgegangen wurde.
Können wir gerne machen. Zunächst einmal war mein erster Zugang der Infragestellung, der Perspektive, aus der man dieses Urteil fällt. Ich glaube, dafür gibt es gute Argumente. Das hast du auch nicht, dem hast du auch nicht ganz widersprochen. Also nur hast du gesagt, und da hast du auch vollkommen recht, wenn man eine Theorie aufstellt, muss die Theorie auch zumindestens den logischen Kriterien genügen, wenn es denn eine rationale Theorie oder ja, eine aufgeklärte Theorie sein will. Dem stimme ich zu. Und insofern gibt es eine Widerlegung, ja. Aber es gibt die Widerlegung eines bestimmten Gottesbildes. In der Theologie wird das verhandelt als der Theismus. Also ja, der Atheismus hat den Theismus widerlegt. Das kann man sagen. Der Theismus ging davon aus, es gibt sozusagen auch aus seiner übergeordneten Perspektive einen Gott und dem spricht man bestimmte Eigenschaften zu. Man tut so, als ob man über Gott reden könne wie über einen Stein oder wie über etwas objektiv Gegebenes. Und der Stein hat ein Gewicht und Gott hat halt eben Eigenschaften und der Stein auch. Und dann kann man schauen, welche Eigenschaften denn Gott hat und dann kommt man auf Allgüte, Allmacht und so weiter. Nur das ist eine Umgangsform, die weder biblisch ist, noch in den meisten, bei den meisten großen Theologen irgendwie eine Rolle gespielt hat. Es gab es auch der Theismus hatte seine Hochzeit in der Aufklärungszeit. Da hatte man den Kitzel verspürt, jetzt können wir eine schlüssige, vollgültige, umfassende Theorie über Gott machen. Nee, können wir wahrscheinlich nicht. Wir Menschen können uns versuchen, in eine Beziehung zu setzen. Wir können versuchen, zu reflektieren, was unsere Beziehung zu Gott ist, so muss ich es formulieren. Aber wir können nicht Gott zu einem Objekt machen, über den wir eine vollgültige und schlüssige Theorie entwickeln. Diese vollgültige und schlüssige Theorien, diese Versuche sind widerlegt, das stimmt. Aber da
Ja,
würde ich
also
als
warte
Theologe
mal.
sagen, da bin ich auch froh drum.
Also Frank, du überraschst mich. Also du hast ja vorhin gesagt, der Atheismus hat den Theismus widerlegt. Ja, super, dann sind wir ja an diesem Punkt einig.
Nur
Also das
der
ist.
Theismus ist nicht eine. Umfasst nicht alle Möglichkeiten von Gott zu reden, sondern Theismus, das sagte ich ja gerade, ist eine bestimmte, also es gibt einen Theologen, Ingolf Dahlfert, der durchaus ein großes Renommee unter den protestantischen Theologen hat, und der beschreibt den Theismus als eine bestimmte Epoche, in der man theologisch gedacht hat. Das ist auch genau die Epoche der Aufklärung, und da hatte man sagte ja gerade, den Anspruch erhoben, von Gott zu reden in einer umfassenden und logisch stringenten,
Ja.
weltanschaulichen Weise. Und diese weltanschauliche Rede von Gott, die ist widerlegt, das ist so, aber das erfasst nicht die biblischen Texte, nicht das Zeugnis der biblischen Texte. Und ich sehe mich da auch in keiner Weise dadurch angesprochen, weil ich den Theismus auch für höchst problematisch und eigentlich auf einem falschen Weg
Ja,
sehe.
also, aber das ist interessant, denn diese klare begriffliche Aufbereitung des Problems, die du jetzt zu Recht mit Aufklärung in Verbindung bringst, die ist natürlich von Religionskritikern verstanden und übernommen worden. Und ich berufe mich insbesondere auf Schriften von Norbert Hörster, ein Philosoph, der sehr klar genau zu diesem Thema geschrieben hat, oder auch von Gerhard Streminger, der darauf hinweist, dass schon 1755 das Erdbeben von Lissabon
Ja.
damals einfach als großes Leitereignis natürlich diese Rückfrage richtig virulent gemacht hat. Oder wir können auch an die Tsunami-Katastrophe vor 20 Jahren denken, Ende Dezember 2004. Das sind eben alles Anlässe, die dieses Problem scharf machen. Und ich verstehe aber deine Antwort letztlich als einen Rückzug biblischer Dimension.
Nee.
Weil das, was man normalerweise traditionell mit einem Gottesbild verbindet, das scheinst du jetzt gar nicht mehr zu behaupten.
Also was man in bestimmten Traditionen mit einem Gottesbild verbindet und was man auch in bestimmten atheistischen Traditionen gerne als Gegenüber beschreibt, von dem ich ziemlich sicher bin, dass es die allerwenigsten Christinnen und Christen erreicht. Ja, das ist dieser Theoriegott, der bestimmten Prämissen folgt, sich durch sie darstellen und ein für allemal in eine vollgültige Theorie einverleiben lässt. Und das ist aber nicht Gott. Ich meine, wenn man allein, wie absurd das ist, gerade gegenüber dem christlichen Gottesvorstellung, wie absurd das ist, wenn man sich vorstellt, dieser Gott, dieser Theoriegott, soll in Verbindung gebracht werden mit dieser komischen Verwerfung, dass der Sohn Gottes am Kreuz stirbt. das passt irgendwie gar nicht. Also das ist theoretisch völlig unter jedem Niveau. Also sowas kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist irgendein Mythos oder was, den sollte man ganz schnell eliminieren, weil die große Theorie ist da viel klarer. Nein, im Zentrum christlichen Glaubens steht der tatsächlich am Kreuz gestorbene Sohn Gottes. Und deswegen ist diese Vorstellung, man könne eine Theorie über Gott machen, so wie man eine Logiktheorie macht, verfehlt. Also
Ja,
Gott
also
lässt sich so nicht erfassen.
das finde ich alles sehr interessant, weil das natürlich den Intuitionen von Atheisten und Humanisten wie mir entgegenkommt. In der Tat, es hieß ja immer, Gott habe seinen Sohn geopfert. Aber wem hat er den denn geopfert? Sich selber oder was? Also insofern ist diese Erzählung, die strotzt einfach vor Inkonsistenzen. Und ich will aber doch noch mal darauf hinweisen, wie mir scheint, wie Theologen immer in der Vergangenheit geantwortet haben. Da hat man doch dieses Problem des Leids oft in Verbindung gebracht mit menschlicher Freiheit und hat dann gesagt, na ja, die Welt muss eben so gebaut sein, weil Gott dem Menschen Freiheit zugesteht und diese Freiheit führt dann eben dazu, dass es auch moralische Übel gibt, dass es Fehlverhalten gibt und dass dadurch Leid entsteht. Da ist natürlich der naheliegende Einwand, es gibt nicht nur moralische Übel, sondern es gibt auch natürliche Übel. Eben etwa ja, Pandemien, Naturkatastrophen jeder Art, in denen Unschuldige und kleine Kinder zu Tode kommen und so weiter. Also dieses Argument der Freiheit, das sticht irgendwie nicht. Das geht irgendwie am Problem vorbei.
Ja, vollkommen berechtigt, der Einwand. Und deswegen zeigt das halt eben, dass es echt schon komisch wäre, wenn die biblischen Autoren das jetzt alles nicht so wahrgenommen hätten. Oder du findest in der Bibel da keine Aussage, keinen Ansatz, der versucht, daraus so eine schlüssige Theorie zu machen. Du hast gerade Hiob erwähnt. Gerade im Hiob, in der Hiob-Erzählung, ich meine, es ist auch eine Erzählung. Also Erzählungen haben den Anspruch, etwas rationalisierbarer zu machen, ohne damit aber eine vollständige Theorie aufstellen zu wollen. Und in der Hiob-Erzählung gibt es genau diese Verteilung. Es gibt Hiob, der Leid erfährt. Leid, dass er sich nicht erklären kann, dass er auch nicht mit den klassischen Lehren, du hast gesündigt und deswegen musst du jetzt leiden, erklären kann, weil er sich nicht zuschreibt, dass er so eine Sünde, so dramatische Sünde begangen hat, dass all sein Gut verloren geht, seine Gesundheit dahin ist, seine Kinder sterben und dergleichen mehr. So, und dann kommen drei Freunde zu Hiob und nehmen genau die Position ein, die du gerade beschrieben hast. Ja, das hat doch seinen Grund. Du musst das nur mal einsehen. Ist alles genau vorgeordnet. Du widerstrebst einfach nur der Erkenntnis, dass du tatsächlich gesündigt hast. Nein, sagt Hiob, ich habe nicht gesündigt. Und die Erzählerperspektive sagt deutlich und zeigt deutlich, die Freunde haben Unrecht und Hiob hat Recht. Das steht in der Bibel. Das ist ein biblischer Text.
Ja.
Das heißt, diese Vorstellung einer Rationalisierung, der widersteht Hiob, und bekommt dann ja letztlich auch recht. Also Hiob selbst wird durch Gott in der letzten Rede da, also in dieser Erzählung des Buches, Hiob selbst wird auch widersprochen, weil selbst Gott sagt, selbst deine Art, das zu rationalisieren, ist nicht richtig. Hast du den Leviathan geschaffen? Hast du Himmel und Erde gemacht? Nein, hast du nicht. Das heißt, die Grundaussage dieser Hiob-Erzählung ist: Seid vorsichtig, wenn ihr meint, ihr könnt euch in die Rolle eines Richters begeben, der jetzt erklärt, wie alles zusammenhängt und auch am besten noch, ob Gott damit gut oder nicht gut wegkommt.
Naja.
Die Bescheidenheit, die du anfangs mir zugesprochen hast, die wird ganz besonders in dem Hiob-Buch hervorgehoben.
Ja, aber der Kontext dieser Hiob-Erzählung ist natürlich katastrophal, denn es ist ja immer so dargestellt worden, dass das eine Prüfung ist, die von Gott ausgeht. Also der Mensch wird sozusagen geprüft und müsse sich dann bewähren. Und der Kontext ist ja auch, dass das möglicherweise eine Bestrafung ist. Und das wird ja also jetzt nicht von dir und sicher nicht von der evangelischen Kirche in Deutschland, aber von entsprechenden Predigern in den USA oder so wird das ja immer wieder mal gesagt, ja, dass also entsprechendes Leid, das ist eine Strafe Gottes für das Fehlverhalten der Menschen und so weiter. Und solange das mitschwingt in einer religiösen Verkündigung, und das war ja früher durchaus der Fall, ist das natürlich letztlich für eine humanistische Substanz sogar bedrohlich.
Ja, auch das sind wieder Rationalisierungen. Ja, also das ist, wir neigen dazu, gerne die Dinge irgendwie in ein schlüssiges, gesamtes Bild zu fassen und zu sagen, so ist die Welt und so ist Gott und so bin ich und alles hat seine Ordnung und lässt sich gut darstellen. Die biblischen Texte zeigen eher, diese Ordnung zerbricht immer wieder. Und deswegen eben auch der Kreuzestod Jesu, der ist im Zentrum dieser biblischen Texte und der sagt im Grunde, mach dir keinen Reim raus, weil das geht durch Gott selbst hindurch. Also wir können nicht von Gott reden als einer schlüssigen Figur, die irgendwie da irgendwo hockt und thront. Nebenbei gesagt, wären das ja auch eher so ein Kinderglaube oder so, wenn man dem folgen würde. Also sozusagen Gott als einer Größe oder einer Macht gegen oder einer Person gegenüber zu sein, die wir nicht erfassen, vollständig theoretisieren können, das ist der entscheidende Punkt.
Gut, aber trotzdem, die gedankliche Ordnung der Dinge gehört ja nun mal zum Menschen als vernunftbegabten
Ja.
Wesen. Und also magst du noch mal klar sagen, welche der Voraussetzungen dieses theistischen Gottesbildes du nun aufgeben willst? Ist er jetzt nicht allmächtig oder ist er nicht allgütig?
Ich würde sagen, er ist weder noch.
Oh.
Also, weil
Okay.
das All eine ganz eigentümliche Konnotation hat. Also, das All ist ja so dieses Logische, ne? Das sozusagen all umfassend. Wie soll ich mir, also wie soll ich mir das mit dieser, also was soll diese Allgüte genau sagen? Dann gäbe es gar keine Sünde und es gäbe auch keine Missetaten und es gibt auch keine Opfer und es gibt auch kein Leid oder so. Also das finde ich irgendwie strange. Also diese Vorstellung, dass es so etwas gibt wie einen allgütigen Gott, was heißt das allgütig? Also alles ist gut oder was, oder er macht alles gut oder, also wir können eine Hoffnung äußern, dass Gott am Ende alles gut macht. Aber das ist kein Teil einer Theorie. Das ist eine Hoffnung und auch eine Bitte.
Also wenn du die traditionellen Maximaleigenschaften Gottes aufgibst, dann hast du ja letztlich ein recht schwaches Gottesbild. Das ist doch ein Gott, der ist als Schöpfergott und als moralische Instanz schwach. Willst du das wirklich so vertreten? Soll das die Leute ansprechen? Ist das überzeugend?
Also diese traditionelle Vorstellung ist eine Vorstellung des 17., 18. Jahrhunderts. Da kam man auf diese Allgüte, Allmacht und dergleichen und hat das dann in so entsprechende Theorien gefasst. Die Frage, wie der Zugang zu Gott möglich ist, läuft meiner Ansicht nach nicht über eine Theorie, nicht indem ich mich an einen Schreibtisch setze und theoretisch darüber nachdenke, sondern dadurch, dass ich mich angesprochen fühle und selber gar nicht genau sagen kann, was es denn ist, das mich da anspricht, aber es ist eben eine Kraft, die mich bewegt. Wenn man nun schaut, ob das ein schwacher Gott ist, ja, es ist ein schwacher Gott, denn dieser schwache Gott ist auch am Kreuz gestorben. Also du weißt dem immer ganz gerne aus. Also die im Zentrum christlicher Botschaft steht, dass Gott am Kreuz gestorben ist. Ja, er war wahrhaft Gottes Sohn. Jetzt machen wir da eine Theorie raus. Es geht nicht. Also ich sag mal, es gibt so eine, wenn ich das mal in einer ganz kurzen Sequenz sagen darf, es gibt so eine Zweiteilung in den Traditionen der Rede über Gott, der christlichen Rede über Gott. Die eine Tradition kommt von der Schöpfung her. Und da tendiert man immer zu einer Ordnung, das Universum, die Welt und Gott und der Mensch und wie das alles zusammenhängt und wie das gut zueinander passt. Die zweite Tradition kommt von Jesus Christus her, von der Christusoffenbarung. Und die ist ganz anders. Also in der zweiten Tradition ist es so, dass von Beginn an ein Widerspruch belassen wird. Also die waren ja nicht blöd, die Theologen früher, die haben bewusst diesen Widerspruch ganz Gott und ganz Mensch belassen. Das ist ein Widerspruch. Geht nicht auf. Ja? Aber das zeigt halt eben, dass unsere Vorstellung, unsere Erwartung, eine vollständige Theorie zu bauen, daran scheitert. Was übrigens jetzt nicht heißt, dass man keine Theorie machen sollte, sonst könnte man auch keine Theologie treiben, aber man sollte immer dieses Unverstandene mitdenken in der Theorie. Und dann hast du eine schwache Theorie. Das ist ja Vattimo und andere Philosophen haben ja, auch zeitgenössische Philosophen haben ja auch von schwachen Theorien geredet. Ich selber habe viel von der Phänomenologie gelernt. Auch da kann man von schwachen Theorien reden, die durchaus in Anspruch erheben, die Welt zu beschreiben, aber nicht in einer vollständigen, gültigen, umfassenden und in sich logisch stringenten Form.
Ja, aber verstehst du, dass das Menschen nicht überzeugen kann, die da etwas anspruchsvoller sind und die natürlich möchten, dass weltanschauliche Angebote sich in ein schlüssig zu denkendes Weltbild einfügen und dann nicht einfach sozusagen als Einzelgeschichten irgendwo stehen bleiben? Also das ist ja, das verweist ja auf eine kulturelle Phase der Menschheit, die vom Mythos geprägt war. Und darüber sind wir ja aus guten Gründen hinaus. Also ich meine, ich sehe, dass offenbar aus emotionalen Gründen du irgendwie in die Jesus-Geschichte verliebt bist, aber das ist einfach keine, ich meine, das ist doch kein schlüssiger Beitrag zum Verständnis der Welt und der Rolle des Menschen in der Welt. Hingegen bietet der Naturalismus, den ich verteidigen würde, mit humanistischen Werten angereichert, der bietet einfach ein Verständnis, warum die Welt so ist, wie sie ist. Also in einer Welt, in der Lebensformen durch Evolution entstanden sind, da würde man genau das erwarten. Da würde man erwarten, dass es Leid gibt. Da würde man erwarten, dass wir auch Kooperationsmöglichkeiten entwickelt haben, um stückweise mit diesem Leid umzugehen. Ja, so und so ist die Welt eben. Und dann hat man eben auch kein Theodizee-Problem.
Also, da würde ich jetzt ganz gerne einhaken. Also nicht lang, weil wir wollen, haben ja ein Thema ausgängig, die Frage, wie ist das Leid der Welt mit der Vorstellung von Gott in Verbindung zu bringen. Aber ich möchte da ganz gerne einhaken. Ich glaube in der Tat, dass alle diejenigen, die meinen, sie hätten eine vollständige, in sich konsistente und logische Theorie von sich, der Welt und allem anderen, dass diese gut beraten sind, nochmal genauer nachzudenken. Weil nämlich es jede Menge Brüche gibt. Und das sagen jetzt nun wirklich sehr viele zeitgenössische Philosophen. Die Frage ist, wie man mit diesen Brüchen umgeht. Dass man sie nicht einfach als Anlass nimmt, überhaupt von allen Theorien Abstand zu nehmen, da sind wir einer Meinung. Deswegen halten wir immer die Vernunft aufrecht. Aber eine Vernunft, die sich selbst belehrt, weiß von ihren Grenzen. Und da sage ich mal, bin ich sehr kantisch. Also Immanuel Kant hat ja genau in der Dialektik der reinen Vernunft gezeigt, es gibt Fragen, die die Vernunft, die hohe und hehre Vernunft, eben nicht beantworten kann. Und diese Zurückhaltung vor einer letztgültigen, umfassenden Theorie gilt meiner Ansicht nach auch mit der Gottestheorie. Das heißt, das Leid der Welt ist ein Hinweis für mich darauf, dass ich sehr vorsichtig sein sollte, zu meinen, ich könnte eine vollständige, umfassende Theorie zu Gott machen. So wenig wie viele Philosophen sagen, eben auch schon die Vernunft vor Fragen stellt und Probleme aufwirft, die sie selber mit eigener Kraft nicht beantworten kann.
Ja, also ich stelle fest, dass wir uns nicht einig sind, was die Rolle minimaler logischer Schlüssigkeit angeht. Also mögliche Grenzen der Reichweite der Vernunft dürfen aus meiner Sicht nicht zur Ausrede werden, um dann einfach Dinge zu behaupten, die auch hypothetisch nicht in sich schlüssig werden, sondern bei denen man schon sieht, dass es letztlich Einzelgeschichten sind, die historisch und kulturell kontingent sind. Ich denke, diese Differenz müssen wir stehen lassen. Die hat ja mit unseren weltanschaulichen Grundüberzeugungen zu tun. Du hattest die Frage gestellt, nach dem Leid in der Welt, konnte ich denn meine Antwort ein wenig transparent machen?
Ja, natürlich. Du hast dich auf eine Tradition bezogen, die ich selber auch sehr kritisch sehe. Das ist hoffentlich auch deutlich geworden. Darin stimmen wir überein, dass diese Kritik teile ich auch gegenüber einer bestimmten Vorstellung des christlichen Gottesbildes, das ihn zum Teil einer Theorie macht. Darüber hinaus haben wir jetzt gerungen darum, wie viel Theorie ist möglich und wo hört auch theoretisches Vermögen auf. Da werden wir auch weiter drüber diskutieren müssen. Ich glaube aber auch, das passiert auch innerhalb der Philosophie, also ganz ohne Anspruch eines religiösen Glaubens, dass wir diese Grenze immer wieder neu erschließen müssen. Das ist auch die Aufgabe meiner Ansicht nach der Vernunft. Nicht die Wahrheit zu sagen und dann ist die Theorie fertig und gut, sondern nach der Wahrheit zu streben und immer wieder versuchen, etwas möglichst Umfassendes zu sagen, ohne das allerdings das Endziel zu erreichen. Gut, wir werden sehen. Ich finde jedenfalls, wir haben nochmal deutlich gemacht, auch durch deine Antwort, dass, dass es eben eine spezifische Anfrage an bestimmte Theorien von Gott gibt und dass, also nach meinem Dafürhalten, sie auch berechtigt sind. Und wir also eher fragen sollten, ob diese Theorien angemessen sind. Das
Ja.
werden wir bestimmt in anderer Form noch weiter fortführen.
Also der Wahrheitssuche stimme ich natürlich zu und über die Mittel werden wir weiter streiten.
Das werden wir.
Danke für
Bis
das
dann,
Gespräch.
Helmut. Tschüss.
Tschüss.